Ja, danke für das herzliche Willkommen und danke, dass ihr so fleißig die Weihnachtspäckchen packt. Das ist eine ganz große Freude und auch Ermutigung für mich und auch fürs Missionswerk. Wir sehen, mit wie viel Engagement, mit wie viel Liebe ihr auch die Weihnachtspäckchen packt. Und da wünsche ich euch auch viel Freude, viel Segen bei dem Packen, auch wenn es jetzt ganz aktuell ansteht. Was habe ich für heute Morgen mitgebracht? Vielleicht haben es manche schon erfahren, soll heute um den Psalm 23 gehen, steht auch schon dran. Jetzt ist der Psalm 23 ja doch ein recht bekannter Bibeltext und wahrscheinlich denken vielleicht manche, das haben wir doch schon alles gehört, was dazu gibt. Naja, mal sehen. Ich habe also heute als Ziel für diese Stunde, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ermutigen durch das Wort, zum einen vielleicht neu wieder Freude zu haben beim Entdecken, was wirklich in Gottes Wort steht. Heute soll auch ein kleines bisschen Theologie dabei sein, wie geht man mit Bibeltexten um, aber vor allem eben auch Ermutigung in unserem praktischen Glaubensleben. In der Zeit, in der wir leben und unseren Mann, unsere Frau stehen müssen als Christ, dass wir Vorbild sein sollen, dass wir leuchten sollen in dieser dunklen, schwierigen Zeit. Und dazu soll uns auch der Psalm 23 helfen. Ich starte damit, dass ich den Bibeltext lese, also den Psalm 23, von David ist das ein Psalm. Und dann, ja, eins noch ein anderes. Psalm 23 von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Bis hierher der Text. Ich habe an der Seite mir schon ein paar Notizen gemacht und ihr dürft die gerne mitverfolgen, weil das in etwa so ist, wie man den Psalm meist ausgelegt bekommt. Und ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überziehen von der Betonung her, ist auch manches unterstrichen. Und dann wollen wir uns dann das anschauen, was David wirklich meint. Also Vers 1, der Herr ist mein Hirte, Gott, der Vater im Himmel, ist der beste Hirte. Er wird mich immer mit allem versorgen. Nun ja, mit Einschränkungen, wir wissen das auch von dem König David, dass er nicht nur immer auf sonnigen Wegen wandeln konnte. Er hat auch seine Schwierigkeiten im Leben gehabt. Und wenn wir wissen, dass er so arg von Saul, von dem König Saul verfolgt wurde, dann wissen wir, der hat auch eine Zeit lang sich verstecken müssen, viele Jahre auf der Flucht vor Saul, hat in Höhlen übernachten müssen, auf dem freien Feld übernachten müssen. Da hat eine dicke Bettdecke gefehlt und da hat auch eine weiche Matratze gefehlt. Und dazu eben noch die Angst, eben durch die Verfolgung umgebracht zu werden von Saul. Der König David, der spätere König David, drückt das einmal so aus, dass er sagt, nur eine Handbreit ist zwischen mir und dem Tod, weil Saul ihn eben immer wieder nachjagte. Aber trotz alledem konnte David das so sagen, der gute Hirte, Gott im Himmel, wird mich immer mit allem versorgen, was ich auch wirklich brauche. Ja, und nach diesem einleitenden Satz und Vers kommen dann die Details, Versorgung aller körperlichen Bedürfnisse, hatten wir jetzt zum Teil schon. Damit ist nicht gemeint eben, dass man sich wie ein Pascha hinsetzen kann, man wird von Gott mit allem versorgt, was es wirklich gibt, sondern es geht um die wahren Bedürfnisse, die jeder hat. Dazu gehören auch körperliche Bedürfnisse, Nahrung, Kleidung und so weiter. Aber Gott ist eben kein Wunschautomat, der auf Knopfdruck einen mit allem umsorgt und alles gibt, was wir meinen zu brauchen, sondern Gott lässt auch Schwierigkeiten in unserem Leben zu, dass wir auch näher an ihn herankommen. Aber trotzdem verspricht das Gott. Auch in der Bergpredigt lesen wir das, dass der Jesus selbst sagt, dass er sich um uns müht. Und wenn ein Spatz schon wertvoll ist in Gottes Augen, wie viel mehr dann seine Kinder? Ja, er ist auch unser Seelsorger. Er interessiert sich nicht nur dafür, dass es uns nach unseren leiblichen Bedürfnissen gut geht, sondern Gott schenkt uns auch, was wir für unseren inneren Menschen brauchen. Das geht mit seinem Wort los, was für uns ja Nahrung ist, für unsere Seele Nahrung ist, für unseren wiedergeborenen Geist Nahrung ist, sondern es geht auch darum, dass wir in schwierigen Situationen, dass der Jesus uns beisteht, dass Gott uns beisteht, dass er die Nöte unserer Seele lindert, weil er weiß, wie es uns geht. Also Gott ist auch mein Seelsorger. Im Vers 4, diese schwierigsten Lebensumstände, von denen David viele, viele Beispiele aufzählen könnte. Eins hatte ich ja schon gesagt, eingesperrt in der Höhle, Saul von dran. Und David nutzt keine Gelegenheit, um den Saul mit eigener Hand zu bestrafen, sondern David wartet auf Gottes Führungen. Aber schwierigste Lebensumstände, sie sind dem David nicht fern. Und er wusste, in dieser Zeit ist Gott trotzdem bei mir. Diese schwierigen Lebensumstände, sie sind nicht deswegen da, weil Gott mich übersehen hat, weil Gott mich vergessen hat, sondern Gott ist da, wenn er es zulässt, muss es gut für mich sein. Ja, und selbst wenn die Feinde noch da sind, Gott sorgt für mich. Angesichts der Feinde bereitet Gott den Tisch. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Selbst wenn Feinde da sind, schmälert das nicht die Fürsorge Gottes für mich. Ja, und dann die Zusammenfassung von diesem ganzen Psalm ähnelt dem Vers 1 auch, kommen wir noch dazu. Für mein irdisches Leben sorgt Gott vor. Aber nicht nur das, sondern bis in die Ewigkeit hinein reichen Gottes Pläne für mich und für uns. So, das war kurz Zusammenfassung von diesem Psalm. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, nichts von dem, was ich gesagt habe, ist falsch. Das kann man aus diesem Psalm so ableiten. Es gibt auch genügend andere Bibelverse, auch im Neuen Testament, wo man diese Gedanken herleiten kann. Es ist also nichts von dem falsch. Die schlechte Nachricht ist, nichts von dem wollte David so sagen. Und wenn ich sage David, dann meine ich natürlich, das ist Gottes Wort und der Heilige Geist, der das uns hat so niederschreiben lassen, der wollte nichts von alledem so mit der Betonung sagen. Jetzt ist die Frage, wie ist es denn richtig und wie kommen wir zu einer gesunden Bibelauslegung und wie kommen wir dahin, das herauszufinden, was David wirklich meinte und was er uns mit diesem Psalm mitgeben will. Und dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel oder Strukturen, die wir in Gottes Wort erkennen können. Und die Psalmen, auch viele andere poetische Bibelbücher oder Teile, vor allem im Alten Testament, die haben einen ganz speziellen Aufbau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon vom Chiasmus was gehört hat. Das ist jetzt dieser ganz kurze theologische Teil, der aber trotzdem wichtig ist. Hände hoch, Chiasmus, nee, eher nicht, doch, vielleicht ein bisschen. Macht nichts. Wir haben in unserem Deutschen den Reim, wie man also in Gedichtform irgendeine Wahrheit hineinpacken kann. Wir kennen die Vierzeiler, vieles haben wir in der Schule auswendig gelernt. Der Reim im Deutschen hat aber nie den Sinn, irgendeinen tiefen Inhalt irgendwo durch die Reimform zu verdeutlichen, sondern die Reimform im Deutschen dient lediglich dem Rahmen, der Schönheit, der literalen Bedeutung von Texten. Und Es erleichtert auch die Merkbarkeit. Gedichte kann man sich sehr viel leichter auswendig lernen als vielleicht einen Fließtext, den ja, müssen Kinder in der Schule trotzdem machen. Aber in Reimform ist das erheblich besser. In der Bibel gibt es verschiedene literale Formen, um die Bedeutung vom Text noch deutlicher zu machen. Da gibt es den Parallelismus auch in ganz verschiedenen Ausprägungen, vor allem in den Psalmen zu finden. Aber heute soll es um den Chiasmus gehen. Und der Chiasmus ist also eine besondere literale Verpackung für Bibeltexte. Und im Gegensatz zu dem deutschen Reimsystem hat der Chiasmus im hebräischen Teil der Bibel eben die Bedeutung, uns den Text besser nahe zu bringen, den Kerngedanken aus dem Text uns besser herauszuschälen. Es lohnt sich also, die Textform genau zu studieren, um eben herauszufinden, was wollte der Schreiber uns wirklich sagen. Den Merksatz, ich lese den mal vor, die deutsche Reimform und der hebräische Chiasmus unterscheiden sich grundlegend. Der Reim basiert auf Klang und dient zur ästhetischen Verstärkung sowie zur leichteren Merkbarkeit. Der Chiasmus ist auf inhaltliche Struktur und Bedeutung fokussiert. Er ordnet Gedanken spiegelbildlich, das will ich auch gleich noch erklären, um zentrale Aussagen hervorzuheben. Reim betont den Fluss und die Harmonie des Textes. Der Chiasmus betont den Inhalt, zeigt die inhaltliche Tiefe durch systemische Wiederholung. Und das wollen wir jetzt auf den Psalm 23 anwenden. Sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja. Chiasmus. Wir haben hier einen Berg und ich will anhand von diesem Berg erklären, was Chiasmus ist. Also wenn wir vielleicht im Urlaub uns vornehmen, auf einer Wanderung den Berg, einen kleinen Berg zu erklimmen, dann starten wir irgendwo im Tal und wenn man weit genug gewandert ist, dann kommt man irgendwo an die Baumgrenze. Da muss man also schon zum Teil manchmal ganz schön hoch wandern, aber da sind die großen Bäume zu Ende. Dann gibt es vielleicht noch diese Krüppelkiefern oder so Krüppelgewächse, Büsche und so weiter. Da klettern wir munter weiter und dann sind wir irgendwann an der Stelle, da gibt es auch keine Krüppelgewächse mehr. Da gibt es dann noch Moose, Flechten, spezielles Gras. Wir wandern weiter und dann sind wir an der Schneegrenze. Da gibt es kein Gras mehr, nichts mehr, was wächst, sondern ab da ist es kalt und es ist Schnee. Wir wandern munter höher, sind irgendwann auf dem Gipfelkreuz und dann gehen wir aber nicht den gleichen Weg zurück, sondern wir gehen auf der anderen Seite wieder herunter. Und dann sind wir irgendwann genau an dem Punkt, da ist der Schnee zu Ende und ab hier gibt es wieder Gräser, Moose. Wir wandern weiter nach unten. Und hier beginnt die Zone mit Krüppelgewächsen, Kiefern, Büsche und so weiter, Baumgrenze. Und hier sind wir wieder im Tal. Das ist der Chiasmus. Dass es also vergleichbare Punkte jeweils gibt, die wir also immer wieder entdecken. Und genauso ist auch der Psalm 23 von David aufgebaut. Es ist wie so eine Bergwanderung und wir merken oder uns begegnen hier inhaltliche Ähnlichkeiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Also das ist eine inhaltliche Ähnlichkeit. Oder Vers 2 und Vers 5. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern. Also er versorgt mich, genau der gleiche Gedanke auch im Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Vers 3 und Vers 4. Er erquickt meine Seele, führt mich auf rechter Straße. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Merkt ihr diese inhaltlichen Ähnlichkeiten, wie diese Bergwanderung? Wir begeben uns nach oben und dann geht es in gleichem Inhalt wieder nach unten. Und der spannende Punkt ist jetzt, wo ist das Gipfelkreuz? Und das Gipfelkreuz im Psalm 23 oder kann man sagen, der Höhepunkt des Psalm 23 ist dieser kurze Satz. Um seines Namens willen. Man nennt das auch im Chiasmus die Achse, um die sich alles dreht. Und das ist ganz wichtig herauszufinden in einem Bibeltext, wenn er eben chiastisch aufgebaut ist, wo ist der Höhepunkt, wo ist der zentrale Gedanke von diesem Psalm. Und von dieser Wortgruppe, von dieser Aussage, um seines Namens willen, ist dieser ganze Psalm geprägt. Und von dieser Wortgruppe aus müssen wir jeden einzelnen Vers aus dieser Blickrichtung betrachten. Und dann bekommt der Psalm eine ganz andere Zielrichtung, bekommt einen ganz anderen Klang. Ich muss jetzt in der Technik hier schnell mal was umbauen, aber dauert hoffentlich nur ganz kurz. Für euch sollte sich nichts ändern. Ich möchte den Psalm jetzt nochmal vorlesen, aber genau mit diesem Wissen und mit diesem Hintergrund, um seines Namens willen. Und ich betone es jetzt nochmal ganz besonders. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich möchte jetzt versuchen, den Bibeltext, also den Psalm 23, so auszulegen, wie das eben von diesem Höhepunkt, von diesem Gipfelkreuz her, um seines Namens willen, um dieser Achse, wie das eben entsprechend dieser Ausrichtung dann richtig und korrekt ist und was David uns wirklich sagen will. Zunächst die allgemeine Entdeckung, dass diese Wortgruppe um seines Namens willen sehr häufig in der Bibel zu finden ist, nicht nur in diesem Psalm 23, sondern insgesamt 27 Mal im Alten und im Neuen Testament. Die meisten Stellen im Alten Testament, auffällig häufig in den Psalmen, aber auch im Propheten Hesekiel einige Male. Also dort befinden sich die Schwerpunkte von dieser Wortgruppe. Ich möchte uns mal ein paar Verse vorlesen, um uns das auch zu verdeutlichen, was diese Wortgruppe um seines Namens willen denn bedeutet. Ich lese nicht überall die Bibelstelle vor. 1. Samuel, da beginne ich mal. Da ist auch das erste Mal, dass sich diese Wortgruppe wiederfindet. Denn der Herr wird sein Volk nicht verlassen, um seines großen Namens willen. Psalm 25, um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld. Oder Hesekiel, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Und noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, 1. Johannesbrief, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Hier wird deutlich in diesem, nicht nur in diesen, sondern in diesen ganzen Bibelstellen, dass Gottes Handeln mit dem Ziel erfolgt, um seinen Namen groß zu machen. Um seines Namens willen handelt er so. Und das ist für uns und auch für unser praktisches Glaubensleben ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken in eurem Leben kennt. Ich kenne es für mich sehr gut, dass wir an irgendwelchen Situationen, gerade dann, wenn es schwierig ist, dass sich so Gedanken einschleichen in unser Leben, ach, ich bin nicht gut genug. Warum soll Gott mir denn jetzt helfen? Ich habe es doch gar nicht verdient. Gott ist heilig, gerecht liebevoll und wertvoll, nur ich nicht. Was habe ich denn für Verdienste, für Leistungen, die ich Gott bringen kann, dass er gerade mir helfen soll? Und dann gibt es so Gedanken, die auch Satan noch dann versucht einzuflößen und der dann wie: Du machst so viele Fehler in deinem Leben, du bist für Gott eine Schande, du bist ein schlechter Christ. Wenn andere Menschen dich sehen, dann sehen sie eigentlich nur ein Leben, was Gott nicht gefällt. Gott wird mit dir und wie du lebst auch überhaupt nicht zufrieden sein. Merkt ihr, wie schrecklich diese Gedanken sind? Wenn es wirklich so wäre, dass Gott für uns ein guter Hirte ist, wenn wir gute Schafe sind, und wenn wir den Anspruch, den Gott an uns haben müsste, wenn wir dem vollumfänglich gerecht werden würden, dann sähe es ganz, ganz traurig aus. Diese Wortgruppe, um seines Namens willen, die darf für uns ganz entlastend sein. Dass wir wissen, es liegt nicht an mir, es hängt nicht an mir, es hängt nicht an meiner Treue, an meiner Leistung, an meinen Fähigkeiten, dass Gott ein guter Hirte für mich ist, dass er mich nicht vergisst, sondern dass er mir nach jeder Seite hin Gutes tut. Das hängt nicht an mir, sondern es ist sein souveräner Entschluss. Gott hat sich entschlossen für uns, ein guter Hirte zu sein, unabhängig davon, ob wir gute Schafe sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollten wir nie vergessen. Gott hat versprochen, dass er seine Zusagen hält. Er ist treu. Und wenn wir an Matthäus 28, Vers 20 denken, dass der Jesus sagt, ach, ich lese es mal vor, diesen Teil, eigentlich kenne ich es auswendig, aber ist manchmal. Matthäus 28, 20. 20, 28. Falsch rum aufgeschrieben. Auf dem falschen Fuß erwischt. So, wo steht's denn jetzt? Matthäus 11, 28 müsste es sein. Ich muss jetzt gerade im Gedächtnis kramern. Ja, das hatte ich gemeint. Also falsch geschrieben. Falsch aufgeschrieben. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist eine ganz wertvolle Zusage. Oder auch im Josua 1, Vers 5, und das Gleiche wiederholt auch der Schreiber vom Hebräerbrief im Kapitel 13, Vers 5. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das sind wertvolle Zusagen und die macht Gott selbst an seiner Person fest. Gott handelt nicht aufgrund unserer guten Werke, sondern Gott handelt um seiner selbst willen. Er handelt um seiner Ehre und seiner Herrlichkeit und Heiligkeit wegen. Sein Name steht für seine vollkommene und gerechte Natur. Das sind die Grundfesten dessen, weshalb Gott an uns so handelt, um seines Namens willen. Und das ist also der wichtigste Punkt von diesem ganzen Psalm und das, worauf wir uns stützen dürfen, dass es eben nicht an unserer Treue, an unseren irgendwelchen Qualitäten hängt, sondern allein an ihm. Und von diesem Gedanken wollen wir jetzt zu jedem Vers noch ein bisschen was hören und sagen. Der Herr ist mein Hirte. Also nicht irgendjemand ist mein Hirte, sondern der Herr. Und so gibt es alttestamentliche Männer, die haben zum Teil einen guten Start begonnen, aber dann schlecht geendet, schlecht weitergemacht, schlecht geendet. Der König Saul ist so einer. Als er ganz am Anfang seines Lebens stand und auch von Samuel berufen wurde, war das einer, der auf Gott geschaut hat. War das einer, der gerne Ratschläge angenommen hat und der auf Gott vertraut hat und auch gute Entscheidungen getroffen hat. Es heißt, als Samuel von ihm wegging, nachdem er zum König gesalbt worden war, da gab ihm Gott ein neues Herz. Ein Herz, was in der Lage war, auf Gott zu hören. Aber was hat Saul daraus gemacht? Später lesen wir, als es eine Krisensituation gab und Saul gesündigt hatte und Samuel ihm das auch vorwirft, da sagt Saul zu Samuel: Bitte du den Herrn, deinen Gott, dieses und jenes. Was konnte David sagen hier? Der Herr ist mein Hirte. Das ist was ganz anderes. Saul betet oder bittet: Bitte du den Herrn, deinen Gott. Sauls Gott war ein anderer Gott, war Egoismus und verschiedenes anderes mehr. Aber David kann sagen: Der Herr ist mein Hirte. Wie ist das in unserem Leben? Ist das wirklich so, dass unser Hirte der lebendige Gott ist, dass wir von ihm her Hilfe erwarten? Ist der Herr mein Hirte oder habe ich irgendwelche anderen Ratgeber? Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Natürlich dürfen wir in Schwierigkeiten auch Ärzte konsultieren und uns auch den Rat von Geschwistern in einer Notsituation einholen. Das gehört alles dazu. Aber von wem erwarte ich in erster Linie meine Hilfe? Gott möchte auch Ärzte gebrauchen, um uns zu helfen. Gott gebraucht auch andere Geschwister, um uns einen wertvollen Hinweis zu geben. Aber in erster Linie, wo suche ich meine Hilfe? Suche ich die wirklich bei Gott? Ist das mein erster Ansprechpartner? Und bin ich vielleicht auch damit einverstanden oder versuche dahin zu kommen, einverstanden zu sein, wenn Gott auch mal sagt: Nein, das jetzt nicht. Bei dem Paulus war das so. Er hat also diesen Dorn im Fleisch gehabt. Man kann darüber rätseln, was das im konkreten Falle war, ob das körperliche Schmerzen waren. Man vermutet, dass es auch ein Augenleiden sein könnte. Gibt da auch Anhaltspunkte dafür. Jedenfalls empfindet der Apostel Paulus diese körperliche Not so stark, dass er formuliert: Ein Engel Satan schlägt mich mit Fäusten. Also es ist schon sicher schlimm genug, wenn irgendein Mensch uns mit Fäusten schlagen würde. Aber wie viel Ärger wird das sein, wenn Gott es zulässt, dass ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt. Also was auch immer das konkret im Leben von Paulus war, es muss dramatisch gewesen sein. Sehr, sehr schlimm. Nicht nur Peanuts. Und Paulus betet ganz ernsthaft zum Herrn Jesus um dieser Sache willen dreimal. Und nach dem dritten Mal antwortet der Jesus und sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich ändere die Situation nicht, ich gebe dir aber die Kraft, das auszuhalten. Da muss man erstmal hinkommen und da darf uns Paulus ein großes Vorbild sein, auch mir. Manchmal, und ich entdecke das zumindest auch in Teilen bei mir, dass man dann bereit ist, vielleicht auch Hilfe sich woanders mal zu holen, wenn es von Gottes Seite her kein Ja, keine Hilfe gibt. Vielleicht in Gedanken zumindest, zur Tat soll das nicht kommen. Nochmal zurück zu König Saul. König Saul hat immer mal wieder auch nach Gottes Rat und nach seinem Willen gefragt. Also es war nicht so, dass Saul dass Gott dem Rücken komplett zugekehrt hat. Und als diese Situation war, dass die Philister vor der Grenze Israels standen und ein Krieg bevorstand und Saul große Angst hatte, da hat er tatsächlich zunächst versucht, Gottes Willen zu erfragen. Aber das war zu einer Zeit, wo sich Gott schon längst von ihm abgewandt hatte. Ja, und als Gott so unmittelbar nicht geantwortet hat, was macht Saul? Dann geht er eben zum Teufel. Wenn ich von da nicht Hilfe bekomme, dann hole ich mir sie eben woanders. So war das Denken von Saul. Und er geht zu dieser Frau in Endor, zu dieser Zauberin, zu dieser Totenbeschwörerin, lässt Samuel hervorkommen, um von ihm Hilfe und Rat zu erfahren. Aber er hat nur Gerichtsbotschaft dort erhalten. Also wo holen wir uns Rat her? Die Frage. In erster Linie sollten wir bei Gott nachfragen. Er ist der Hirte. Wenn jemand helfen kann, dann nur er, weil auch derjenige ist, der Interesse an uns hat, der es wirklich gut mit uns meint. Er ist der treu sorgende, liebe Vater für uns. Es ist das Fundament unseres Glaubens, dass wir die Hilfe bei ihm holen. Ich möchte einen neutestamentlichen Vers noch einmal dazu lesen, weil wir eben auch im Neuen Testament auf den Herrn Jesus schauen können. Und er ist für uns die personifizierte Hilfe vom Vater. Johannes 17, Vers 21. Da wird diese ganz enge Beziehung deutlich, die der Herr Jesus mit dem Vater hat und die er sich auch für uns wünscht. Vers 20 und 21 vom Johannesevangelium Kapitel 17. Aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Können wir uns das vorstellen? Also vielleicht ein bisschen. Ich kann mir es auch nicht richtig vorstellen. Aber so wie der Herr Jesus mit dem Vater eins ist, eine ganz komplette Einheit, so sollen auch wir mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater eins sein. Und das ist die Garantie dafür, dass alles, was uns betrifft, auch direkt dem Vater betrifft und den Herrn Jesus betrifft. Es wird nie so sein, dass irgendeine Beschwerde, irgendeine Not dem Herrn Jesus egal wäre. Nie wird das sein. Alles, was uns betrifft, betrifft unmittelbar den Herrn Jesus genauso auch. Und wenn wir verlacht werden, wenn wir verspottet werden oder wenn wir beleidigt werden oder verletzt werden, in welcher Form auch immer, es betrifft immer den Herrn Jesus genauso mit, weil er für uns sorgen will, um seines Namens willen. Er ist mit all unseren Nöten, die wir haben, vertraut. Hilfe finden nur bei dem Herrn Jesus. Im Vers 2 Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Hier kommen also die körperlichen Bedürfnisse zum Ausdruck. Ich habe auch am Anfang schon manches dazu gesagt, will also das jetzt ein bisschen kürzer fassen. Wir dürfen zur Ruhe kommen beim Vater. Matthäus 11, 28 hatte ich schon mal gelesen. Im Hebräerbrief im 4. Kapitel haben wir über die Ruhe bei Gott ein ganzes Kapitel, eine ganz lange Abhandlung. Und der Schreiber vom Hebräerbrief vergleicht die Ruhe, die wir bei Gott genießen sollen, beim guten Hirten genießen dürfen, vergleicht er mit dem Alten Testament, mit dem Volk Israel. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, hat es eine beschwerliche Wanderung vor sich. Man hätte in 11 Tagen diese Wegstrecke zurücklegen können, von Ägypten bis ins verheißene Land. Aber durch den Ungehorsam des Volkes Israels wurden 40 Jahre draus. Aber das ist nicht Gottes Schuld, das liegt an dem Volk Israel. Jedenfalls nach 40 Jahren durften sie in das verheißene Land hinein. Und Gott wollte das Volk Israel dort zur Ruhe bringen. Und das war eine erklärte Verheißung Gottes an das Volk, dass sie dort in diesem neuen Land ausruhen durften und zur Ruhe kommen durften von all ihren Nöten und Schwierigkeiten, eben auch von Ägypten her. Es kam aber leider nicht dazu, weil das Volk Israel nur sehr kurze Zeit Gott gehorsam war und dann sind sie immer wieder in Sünde gefallen. Und so hat durch Ungehorsam das Volk Israel auch nie das gesamte Land Israel in Besitz nehmen können. Sie kamen also nicht vollständig zur Ruhe. Das ist das, was uns Hebräer 4 deutlich macht, dass die eigentliche Ruhe des Volkes Israel vor Gott noch aussteht, dass die noch kommt. Und wir sehen die buchstäbliche Erfüllung, dass das Volk Israel zur Ruhe kommen wird im tausendjährigen Friedensreich. Dort wird sich das endgültig erfüllen. Aber der Schreiber vom Hebräerbrief nimmt dieses Beispiel und wendet das an uns Gläubige an und sagt, ihr sollt zur Ruhe kommen vor Gott, weil wir bei Gott ausruhen dürfen. Damit ist nicht gemeint, in den Sessel legen, Füße auf den Tisch und gar nichts mehr machen, aber die eigenen Anstrengungen, von diesen eigenen Anstrengungen sollen wir zur Ruhe kommen. Matthäus 11, 28, 29, beschreibt das der Jesus so: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch steht ja als Bild dafür, dass man das Geschirr hinten dran bekommt und dann ist am Ende von diesem Geschirr, naja, ein Wagen, vielleicht sogar ein Pflug, und das erinnert eigentlich an schwere Arbeit. Aber wer ist denn mit unter dem Joch? Das ist der Herr Jesus. Und wenn man das in diesem Bild sieht, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass wenn das Joch auf dem Herrn Jesus und auch auf mir liegt, also auf dem Herrn Jesus und auch auf mir, dann wird nicht nur der Herr Jesus die ganze Last tragen, sondern mich sogar mit. Also ich versuche das mal, ein kleines Beispiel, wenn wir so mal extreme Größen von Tieren hernehmen. Angenommen, wir nehmen einen Elefant und eine Maus. Also ein Elefant und eine Maus unter dem gleichen Joch. Da ist das ganz plastisch. Der Elefant wird nicht nur die gesamte Last des Pfluges ziehen und tragen, sondern der zieht und trägt auch die Maus mit. Und das will uns der Jesus in diesem Bild verdeutlichen. Meine Last ist leicht, die ich euch gebe, und mein Joch ist sanft. Unter den Aufgaben, die wir vom Herrn Jesus bekommen, werden wir nie zusammenbrechen. Die Dinge, die uns wirklich zur extremen Last sind, das sind manchmal oder meistens Dinge, die wir uns selbst aufgeladen haben. Denn für Aufgaben, die wir nicht von Gott haben, bekommen wir auch keine Kraft dazu. Aber für die Aufgaben, die Gott uns gibt, schenkt er uns auch die Kraft. Ruhe finden von der Anstrengung, das Leben selbst meistern zu müssen, um im Text zu bleiben, Ruhe von der Anstrengung, das gute Gras selbst zu finden, Ruhe von der Anstrengung, gutes Wasser selbst finden zu müssen. Also ich bin im biologischen Bereich nicht ganz so bewandert, aber ich habe mir erzählen lassen, dass die Schafe eigentlich nicht so gescheite Tiere sind, sondern eigentlich ziemlich dumm und dass sie sich selbst allein kaum oder nicht versorgen könnten, dass sie eben kein frisches Gras finden würden, dass sie auch kein gutes Wasser finden könnten, ja, dass sie kaputt gehen würden. Ich habe mir auch erzählen lassen, dass gute Hirten, ehe sie mit den Schafen auf eine spezielle Weide gehen, erstmal die Weide kreuz und quer ablaufen und schädliche Kräuter herausstechen, wegnehmen, weil die Schafe womöglich auch giftiges Zeug fressen würden, was ihnen dann Schaden zufügen würde. Das alles will der gute Hirte für uns machen. Er will uns zur Ruhe bringen, er will uns alle Anstrengungen, alle Not abnehmen, dass wir in Ruhe vor ihm leben können. In Ruhe, zur Ruhe kommen, also von allen eigenen Denken, von allen eigenen Werken, von allen selbstgemachten Schwierigkeiten. Bei ihm zur Ruhe kommen, ausruhen, weil er uns mit dem Nötigen versorgt. Und das ist der Kern auch von diesem Vers 2. Und ich möchte es fragen, bei wem könnte man denn dies alles finden? Und die Antwort ist, nur bei Gott, nur beim guten Hirten finden wir diese Hilfe, dieses Versorgen. Um seines Namens willen macht er das. Ja, im Vers 3 erfahren wir auch, dass er für unser Seelenleben, für unseren inneren Menschen uns alles schenkt. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße. Erquickung für die Seele. Im Hebräischen heißt es wörtlich, die Seele wiederherstellen oder die Seele zu Kräften bringen. Das Bild, was hier im Hebräischen von diesem Wort verwendet wird, ist, dass jemand krank da niederliegt oder dass jemand schwach ist, kaum sich zu rühren vermag und dass der gute Hirte das wiederherstellt, wieder in Ordnung bringt, neue Kraft gibt. Und genau das macht der Jesus auch für uns. Und dafür gibt es auch allerhand Beispiele im Alten und auch im Neuen Testament. Wenn man so mal untersucht, gibt es Menschen in der Bibel, die Burnout hatten oder die Depressionen hatten. Und wenn man so mal ein bisschen aktiv danach sucht, dann finden sich viele, viele. Unter anderem auch König David. Auch er litt für ein knappes Jahr unter einer ganz schweren Depression. Und zwar zu der Zeit, als er schuldig wurde an dem Mord an Uriah infolge des des Ehebruchs mit Bathseba, da lag Gottes Hand ganz schwer auf ihm. Er hat versucht, diese Sünde zu vertuschen. Rein menschlich gesehen ist ihm das auch gelungen. Nur Gott hat das nicht durchgehen lassen, sondern ja auch die Depression dazu benutzt, um ihn zur Buße zu leiten. Und als der Prophet Nathan kam und ihm mit dieser Beispielgeschichte den Spiegel vor Augen hält, war David schon lange so weit, dass er Buße getan hat und dass er umgekehrt ist. Das hat Gott alles schon vorbereitet. Oder der Prophet Elia. Wir erinnern uns an die Situation auf dem Berg Karmel. Da darf Elia mit Gottes Hilfe diesen grandiosen Sieg erringen. Sieg über die Baalspriester und die Priester der Ascherim. Und das ganze Volk ruft, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und das war ja Elias Auftrag, dass er das Volk Israel zu Gott zurückführen sollte. Und das Volk Israel, sie waren ja über die ganzen Jahre ungehorsam, haben von Gott nicht viel wissen wollen. Und nach diesem großen Sieg, da reicht ein Satz und er ist ganz tief unten. Nämlich Isebel lässt ihm ausrichten, morgen bist du genauso tot. Dieser eine Satz reicht und Elia knickt zusammen. Und ist das nicht auch in unserem Leben manchmal so, dass wir eine wunderbare Zeit erlebt haben und dann reicht eine Situation und wir sind wieder ganz unten? Also ich kenne solche Situationen in meinem Leben. Und dann reicht es eben leider nicht, dass wir gute Erfahrungen mit Gott machen durften. Dann ist das plötzlich alles vergessen und man ist wieder neu verzagt und verzweifelt und traut Gott nicht zu, dass er die ganze Situation in seiner Hand hat. Mose noch zu nennen, Jona, viele andere in der Bibel mehr, viele Gottesmänner auch in der Bibel mehr, die Zeiten der Erschöpfung und Zeiten auch der inneren Not kennen. Und Gott ist das nicht egal. Er erquickt seine Seele. Und warum macht er das? Weil Elia so ein toller Mann war, weil David so ein fehlerfreier Gottesmann war, weil Jona nie was falsch gemacht hat? Nein, um seines Namens willen. Deswegen ist Gott treu. Und das ist ja der Kern. An dieser Stelle sind wir jetzt angelangt. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Deswegen macht Gott das. Er führt mich den richtigen Weg. Das hat was mit Nachfolge zu tun. Der Jesus ist der Weg. Gottes Wort ist auch die Leuchte für unseren Weg. Johannes 14, Vers 6 oder Psalm 119, Vers 105 steht das. Also immer dann, wenn wir uns ganz nah bei dem Herrn Jesus aufhalten, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann führt er uns den richtigen Weg. Und dann gehen wir in seinen Fußspuren und dann wird unser Leben gelingen. Aber auch in Notzeiten ist der Jesus bei uns. Und das beschreibt der Vers 4. Manchmal sind wir als Jugendgruppe, als junge Gemeinde in meiner Heimatgemeinde Sonntagnachmittag losgezogen und haben so 2, 3 ältere Geschwister besucht, die nicht mehr zur Gemeinschaft kommen konnten. Und dann haben wir vorher ausgemacht, welche Lieder singen wir, wer betet auch für die Schwester, für den Bruder und wer liest ein Bibelwort vor und sagt auch 2, 3 Sätze dazu. Und manchmal fiel das los, dann dieses genau auf mich. Und ich hatte dann also die Aufgabe, ein Wort vorzulesen. Und manchmal habe ich meistens sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht, was ich vorlesen könnte. Und wenn man dann zu Geschwistern kam, wo man wusste, naja, rein menschlich gesehen leben sie wahrscheinlich nicht mehr lang, sie sind ganz arg krank, dann ist ja dieser Psalm 23 ein sehr mutmachender Vers. Aber kann man wirklich vom Tod und vom Tal des Todesschattens lesen? Meistens habe ich diesen Vers ausgelassen. Ich habe es davor gelesen, den Vers 4 übersprungen und Vers 5 und Vers 6 noch gelesen. Aber es ist eigentlich nicht notwendig, denn wenn man diesen Vers liest, selbst dieser Vers, der vom Tal des Todesschattens redet, der ist sehr tröstlich. Ich lese uns den nochmal. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Was ist der Kern auch von diesem Vers? Der Kern von diesem Vers ist auch wieder der Hirte. Also ja, Tal des Todes, Schattens, schwierigste Lebensumstände, das kennen wir alle mehr oder weniger. Aber was ist denn der Grund, weshalb sich David nicht fürchten braucht? Fürchte ich kein Unheil? Was ist denn der Grund, dass wir uns in diesen Lebensumständen nicht fürchten brauchen? Denn du bist bei mir. Um seines Namens willen. Das ist der Kern auch von diesem Vers. Tal des Todes, Schattens, also schwierigste Lebensumstände. Und das kann ganz verschiedener Natur sein, Dinge, die uns in unserem Leben ganz arg zu schaffen machen. Das können Krankheiten sein, das kann Not in der Familie sein, das kann Schwierigkeiten auf Arbeit sein, Mobbing und ganz verschiedene Dinge. Satan weiß, mit welchen Knüppel er uns zwischen die Beine werfen kann, damit wir fallen sollten. Und manchmal lässt Gott auch Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir uns an ihm festhalten, damit wir merken, aus eigener Kraft kann ich das Leben nicht meistern, ich brauche ihn und seine Hilfe. Warum darf David das so ausdrücken, ich fürchte kein Unheil? Ach übrigens, Wandern. Als ich noch kleiner war und die Eltern gesagt haben, wir gehen heute spazieren oder wandern, ja, als Jugendlicher hat man da nicht so sehr viel Freude dran. Das hat sich erst geändert, als ich die Mary kennengelernt habe. Auf einmal hat das Spazierengehen Freude gemacht. Aber so als Teenager hat das nicht so viel Freude ausgelöst, wenn die Eltern das angeordnet haben. Also Wandern, das hat immer mit einem längeren Zeitraum was zu tun. Mit dem Tal des Todes, Schattens, das ist eben nicht so, dass man da Anlauf nimmt und einen großen Satz macht und dann ist man durch oder drüber, durch das Problem. Wandern, das drückt eben aus, dass es eine lange Zeit hat, die wir in diesem Tal wandern müssen, indem man sich in diesem Tal befindet. Also Umstände, die eben nicht von einem Tag auf den nächsten weg sind, wo man nicht zu Beginn schon Licht am Ende des Tunnels sieht, sondern Schwierigkeiten, die unüberwindbar wie ein Berg vor uns stehen. Eben eine schlimme Diagnose oder ähnliches. Aber Gott ist dabei. Der gute Hirte, er ist da. Er lässt uns auch in diesen Schwierigkeiten nicht allein. Diese beiden Elemente, die im letzten Teil von diesem Vers erwähnt werden, der Stecken und der Stab, das sind Hilfsmittel, die der Hirte bei sich hatte. Es ist einmal ein Stab, der vorne an der Spitze gebogen war. Damit konnte der gute Hirte ein Schaf so um den Hals herum den Stab legen und zurückführen. Also hat nichts mit Züchtigung zu tun, sondern mit liebevoller Leitung zu tun. Und mit diesem Stab, mit diesem Stecken, wir kennen das auch von dem König David, da kann man Feinde abwehren. Den Stab, den haben die Bären abbekommen, den haben die Wölfe abbekommen, die den Schafen etwas zu Leide tun wollten. Als David erklärt, welche Erfahrungen er mit Gott gemacht hat vor dem König Saul, also die Philister stehen im Kampf mit dem Volk Israel oder der Kampf sollte bald beginnen. Und David bietet sich an, den Philister Saul gegen den zu kämpfen und ihn auch zu besiegen. Und David begründet auch, weshalb er das schaffen kann, obwohl er das eine zarte, kleine, junge Persönlichkeit war. Und David sagt, ich habe den Bär beim Kragen gepackt und verprügelt. Ich habe gegen den Wolf gekämpft und gewonnen. Also wenn man das so liest, man könnte denken, oh, der trägt ein bisschen dick auf. Aber nein, mit Gottes Hilfe hat er gegen diese wilden Tiere gewinnen können und mit diesen Hilfsmitteln, David war ja Hirte, mit dem Stab, mit Schleuder und manchem mehr, hat er die Feinde besiegt, die bösen wilden Tiere besiegt. Und genau mit diesem gleichen Vertrauen, was er in Anspruch genommen hat, im Kampf für seine Schafe. Genau mit diesem gleichen Vertrauen geht er in den Kampf gegen Goliath. Und genauso darf das auch bei uns sein, dass wir uns vor Augen halten, der Stab und der Stecken, Gott ist mit sämtlichen wirksamen Waffen, die er zur Verfügung hat, für uns. Er wird gegen die Feinde für uns kämpfen. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert in diesem Tal des Todesschattens. Der Herr Jesus ist da. Diese schwierigen Lebensumstände, die sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass man sich allein fühlt. Wenn ich eine schwierige Diagnose erhalte, vielleicht Krebs oder irgendetwas, dann betrifft das erstmal unmittelbar mich. Dann gibt es zwar liebevolle Angehörige um mich herum, aber die Krankheit betrifft mich. Und das merken Kranke ganz schnell und ganz dramatisch, dass sie in dieser Situation allein durch müssen, auch wenn genügend andere da sind. Aber es betrifft eben mich. Aber wir sind, keiner ist hilflos dieser Situation ausgeliefert. Und das will uns David hier deutlich machen. Auch in der übelsten Zeit, in der schwierigsten Zeit, ist der gute Hirte da, auch mit den Waffen, mit den Werkzeugen, die dafür notwendig sind. Das ist wirklicher Trost, dass der Jesus da ist. Vers 5. Das Tal ist nicht das Ende. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, als ich meinen ersten Burnout hatte und auch unsere Familie eingeladen war bei jemandem zur Geburtstagsfeier. Dann habe ich meine Familie geschickt oder habe gesagt, ich fahre nicht mit, ich kann nicht, fahrt ihr mal alleine. Und dann hat sich ein paar Minuten später der Gastgeber in sein Auto gesetzt, kam zu mir nach Hause gefahren und hat gesagt, Michael, ich nehme dich jetzt mit. Ich lasse nicht zu, dass du hier allein in deiner Wohnung versauerst. Und obwohl ich das eigentlich nicht wollte, bin ich dann doch mitgefahren und er hat mir dann unterwegs gesagt, Michael, ich weiß nämlich, wie es dir geht. Und keiner in der Großfamilie wusste, dass der auch schon einen Burnout hat. Der hat das gut versucht zu verheimlichen, hat keiner geahnt, dass er auch so eine schwierige Situation durch hatte. Und er hat damals zu mir gesagt, Michael, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, aber es gibt Licht am Ende vom Tunnel. Diese schwierige Zeit, die ist irgendwann vorbei. Und das ist mir bis heute ganz lebhaft in Erinnerung, einmal, dass er sich so in mich investiert hat und auch diese tröstenden Worte gesagt hat. Das Tal ist nicht das Ende, sondern nach dem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Nach der Not kommt auch wieder Erquickung und Trost. Und das ist das, was David uns hier vermitteln will. Gott steht uns bei, der gute Hirte steht uns bei in diesen schwierigen Situationen, im Tal des Todesschattens, aber er schenkt uns auch dann nach dieser Zeit wieder das, was wir wirklich brauchen, nämlich Erholung, Erquickung, Trost, Gemeinschaft, also ein Tisch, wo Leute zusammensitzen und essen und trinken, das ist ein Bild für Gemeinschaft. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Hirten. Das Spannende ist, und hier komme ich nochmal auf den Apostel Paulus zurück, dem der Jesus sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen. Die Feinde sind noch da, im Vers 5. Wir können es lesen, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Die Feinde waren noch da. Die Situation hat sich vielleicht noch gar nicht grundlegend geändert. Und trotzdem schenkt Gott Hilfe, schenkt Gott Trost, schenkt Gott Gemeinschaft und schenkt Gott neue Freude ins Leben, trotz der Umstände. Die Feinde mögen vielleicht noch brüllen, die Wölfe werden vielleicht noch heulen, Satan wird vielleicht noch drohen und versuchen, irgendwie uns niederzudrücken. Aber Gott ist da, der gute Hirte schenkt uns das, was wir für unser Leben wirklich brauchen. Auch in Not und in Bedrängnis ist Gottes Güte für uns da. Wir müssen es nur sehen. Vielleicht ist es auch manchmal in unserem Leben so, dass Gott uns für eine Zeit lang die Not noch behält, weil er das genau erreichen will, dass wir trotz der Not nicht mehr auf uns selbst und auf die Umstände schauen, sondern dass wir ihn in den Blickfeld rücken, dass wir auf ihn schauen. Wie Petrus, der, als er begonnen hat, auf die schwierigen Umstände zu schauen, auf Wind, auf die Wellen und auf die physikalische Unmöglichkeit, dass man auf Wasser laufen kann, als er auf diese schwierigen Situationen sah, da begann er zu sinken. Solange er auf den Herrn Jesus geschaut hat, konnte er auf dem Wasser gehen. Manchmal müssen wir es neu lernen, auf den Herrn Jesus zu schauen, trotz der Umstände. Vers 6 noch, und das fasst diesen gesamten Psalm dann zusammen. Um seines Namens willen will der Herr Jesus uns ein Bürgerrecht im Himmel schenken. Darauf läuft es hinaus. Nicht nur Segen hier auf der Erde, sondern es geht darum, dass unser Leben, was wir hier auf der Erde mit dem Herrn Jesus schon begonnen haben, dass es hineinmündet in die Ewigkeit. Philipper 3, Vers 20 lese ich uns einen Vers. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und vielleicht darf auch das für uns Trost sein, dass wir, wenn gerade so Schwierigkeiten in unserem Leben sind, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir darauf schauen, das eigentliche Ziel, was wir haben, ist, beim Herrn Jesus zu sein. Und spätestens da gibt es kein Leid mehr. Spätestens da gibt es keine Schmerzen mehr. Spätestens da gibt es niemand mehr, der auf mir herumhackt, der mich beleidigt, der mich verletzt, auch in meiner Seele. Spätestens da gibt es keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten mehr. Spätestens da gibt es keinen Finanzminister, wo man sich die Haare raufen könnte, ob die Entscheidungen, die getroffen werden, oder sonst welche Dinge. Die ganzen Dinge, die uns hier auf der Erde Not machen, die sind spätestens dort zu Ende. Und dort werden wir vom Herrn Jesus getröstet werden in einer Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Vielleicht habe ich das Beispiel, soll das letzte sein und ich komme auch zum Schluss, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Es war in Zaferstein zu einer Bibelfreizeit an einem Nachbartisch in meiner Sichtweite beziehungsweise auch im Blickwinkel saßen zwei ältere Ehepaare so gegenüber und der eine ältere Herr, der hat dann vor dem Frühstück seine Tabletten ausgepackt und es war eine Menge, wo man schon alleine fast satt wurde davon. Und dann hat der andere Herr, der ihm gegenüber saß, so halblaut gesagt, ja, was ist denn, willst du nicht in den Himmel? Also nochmal, nichts dagegen, dass man auch Arznei einnehmen muss. Das verordnet der Arzt und das darf auch der Jesus benutzen, um unsere Situation eben zu verbessern oder auch zu heilen. Aber der Gedanke, der da so spaßig formuliert wurde, der ist mir ganz wichtig geworden. Nämlich, was ist das eigentliche Ziel? Dass wir es uns hier auf der Erde bequem machen oder dass wir darauf zusteuern, einmal beim Herrn Jesus zu sein? Für David ist das der Trost. Nur Güte und Gnade werden mir folgen in dem Leben hier und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist der Blick in die Zukunft. Und ich möchte uns genau das wünschen, dass wir in unserem Leben, dass wir immer wieder auf den Herrn Jesus schauen, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass das, was in unserem Leben passiert, dass das der Jesus zulässt und dass das einen Sinn für unser Leben haben muss. Und dass die Hilfe, die der Jesus uns geben wird, und er wird uns nicht im Stich lassen, sondern er wird uns helfen, die ist nicht abhängig von unserer Leistung. Wenn ihr euch vielleicht von der Predigt heute Vormittag eins merkt, dann dieser Satz, um seines Namens willen. Er macht das, weil er sich nicht verleugnen kann. Er macht das, weil er treu ist, treu seinen Verheißungen gegenüber und auch treu zu uns. Und das ist der beste Trost, den wir haben können, um seines Namens willen. Und dafür wollen wir ihm auch danken. Das wollen wir auch gleich tun. Ich würde mit uns einmal beten und wir stehen auf dazu. Herr Jesus, in unserer Gesellschaft sind wir das so gewöhnt, dass es für eine Gegenleistung erst einer Leistung bedarf, dass wir nur etwas erhalten, wenn wir selbst auch bereit sind, etwas zu geben und uns zu investieren. Danke, Herr Jesus, dass es bei dir ganz anders ist. Du handelst an uns in so guter Weise als guter Hirte um deines Namens willen, weil du es verheißen hast und weil du dich entschlossen hast, dafür uns Gutes zu tun. Und deswegen wirst du es auch tun, ob wir es verdient haben oder wie es meistens sein wird, auch wenn wir es nicht verdient haben. Tust du uns Gutes, weil du der gute Hirte bist, weil es in deinem Wesen liegt, dich für uns einzusetzen. Und dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, Jesus, und wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir in allen unseren Lebenssituationen unser Vertrauen auf dich setzen, weil du es wert bist, dass wir dir vertrauen und weil du unser Vertrauen nie enttäuschen wirst. Jesus, hilf, dass unser Leben im Alltag genau das auch widerspiegelt und ausstrahlt, dass wir zuversichtlich unser Leben bestreiten, weil wir eben wissen, du bist der Hirte und du wirst uns nicht verlassen, weil du Gott bist und der gute Hirte. Lass uns das nicht vergessen. Bitte hilf uns zu einem zeugnishaften Leben, was abstrahlt auch für andere. Vielen Dank für dein Bemühen an uns. Amen.